One Impuls. Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts One Impuls. Wir sind Markus Klepper.
Das bin ich und du bist Kirsi Lindenmeier. Hi Kirsi, schön, dass wir nach einer doch wieder etwas längeren Pause uns heute wieder mal zu einem Podcast, zu einem spannenden Thema verabredet haben.
Genau, wir sind wieder zurück sozusagen, freuen uns auf eine neue Folge und haben uns dafür entschieden, dass wir heute über das Thema Werte im Leben sprechen möchten und natürlich, wie es gewohnt seid, eine psychologische Betrachtung vornehmen. Und wer die ein oder andere Folge von uns schon gehört hat, erinnert sich vielleicht an die Metapher des Lebensautos. Die finde ich einfach nach wie vor klasse. Und ja, wir kümmern uns sozusagen heute auch um einen Teil des Lebensautos. Markus, vielleicht magst du nochmal diese Metapher kurz auffassen und vor allem erklären, was sind denn die Werte in unserem Lebensauto?
Ja, sehr gerne. Wir haben diese Metapher gewählt, weil ja jeder von uns sich unter einem Auto etwas vorstellen kann und da auch Erfahrungen mit hat. Ganz egal, ob ein eigenes fährt oder nicht. Und was gibt es im Auto? Im Auto gibt es einen Tank, der ist wichtig, da ist die Energie aufbewahrt, entweder Benzin, Diesel, vielleicht irgendwann E-Fuels oder in meinem Auto mittlerweile Strom. Die Energie unseres Lebensautos, die Energie in unserem Leben, das sind die Gefühle. Wir haben ja auch zwei Podcast-Folgen dazu gemacht. Wir haben die Metapher Gefühle, die lebendigen Kinder unserer Seele, als auch vorgestellt, die ich auch in meinem Buch über das Leben als Analogie für Gefühle benutzt habe. Und Gefühle sind unfassbar wichtig. Sie geben uns den Drive, sie geben uns die Power, sie bewegen uns. Sie gehören nicht unbedingt auf den Chefsessel in unserem Leben. Da gehört was anderes hin. Das ist also einmal die Gefühle. Das andere, wenn es darum geht, etwas zu bewegen, ist das, woran wir glauben, unsere Glaubenssätze. Das Bild der Ampeln, grün, gelb, rot. Grün, Glaubenssätze im Sinne von, ich kann das, ich schaffe das, ich darf das. Gelb, bin nicht so ganz sicher, ob ich das kann, ob ich das darf, ob ich das schaffe. Rot, schaffe ich sowieso nicht. Glaubenssätze sind im Auto, wären im Auto früher gewesen. Die Anzeigenlämpchen im Armaturenbrett, das kenne ich noch aus meinen ersten Autos in den 70er Jahren, oder auch die Zeiger, die sich im Auto hin und her bewegen. Oder aber heutzutage natürlich die Assistenzsysteme. Die checken, ist alles in Ordnung, kann das Auto fahren, geht's los. Oder aber hier ist was nicht in Ordnung, zu wenig Luft in den Reifen oder so. Also die Glaubenssätze sind die Anzeigeinstrumente in unserem Auto. Der Fahrer, die Fahrerin oder die Fahrende, das ist so die Selbstwirksamkeit, der Selbstwert, dieses Gefühl und hoffentlich auch die Realität, dass ich weiß, wie das alles zusammenhängt, wie ich ein Auto bediene, was ich brauche, um sicher und zuverlässig von A nach B zu kommen. Und dann ist ja die spannende Frage, ja, wo geht denn die Reise hin? Wohin fahre ich? Wenn ich mich nur in vertrautem Gelände bewege, dann habe ich das Intus, habe ich sozusagen die innere Landkarte Intus. Wenn ich neue Wege erschließe, dann brauche ich entweder früher eine Landkarte oder heute ein Navigationssystem. Das Navigationssystem, was am Anfang einer Fahrt über GPS die Ausgangskoordinaten abruft, damit das System weiß, da stehe ich. Als nächstes gebe ich ein, entweder manuell oder über Sprache, wo soll die Reise hingehen, mein Ziel. Dann fängt das an zu rechnen und dirigiert mich zuverlässig an mein Ziel, berücksichtigt die Staus und die Umleitungen und was immer da auch auf der Straße passiert. Ohne dieses Navi komme ich nicht zum Ziel, zumindest nicht über eine längere Distanz. Was ist das Navi? Das sind die Werte. Das heißt, um in meinem Leben voranzukommen, um Ziele auszuwählen, um meinem Leben eine Richtung zu geben, ist das Navigationssystem wichtig, und das sind die Werte, die ich, darauf kommen wir wahrscheinlich noch, zum einen instinktiv übernommen, adaptiert oder erlernt habe, und zum anderen, die ich mir selber im Lauf meines erwachsenen Lebens erarbeite. Und dann gibt es so im Auto natürlich noch die Marke, der Typ, die Karosserie, das wäre dann so die Verpackung, also wie ich daherkomme, wie ich wirke, mein eigener Brand. Und das wissen wir ja, in der heutigen Zeit ist häufig die Verpackung, wie etwas aussieht, wie etwas wirkt, leider Gottes so sehr im Vordergrund, dass die zugrunde liegenden inneren Werte unter Umständen gar keine Rolle spielen. Und das ist für eine verantwortungsbewusste, erwachsene Lebensgestaltung nicht unbedingt von Vorteil.
Ja, danke dir. Einfach eine tolle Metapher, um jetzt auch zu dem Thema überzuleiten. Das heißt, Markus, könnte man es kurz formulieren, Werte sind, sind unsere Ziele im Leben. Also das hast du ja letztendlich gerade beschrieben. Was sind Werte denn noch, oder was macht es noch auch für einen Sinn, die zu haben für unser Leben?
Also Werte sind Ziele, die ich mir setze, an denen ich mich orientiere, auf die ich mich hin ausrichte, wobei man könnte sagen, das sind übergeordnete Ziele. Also ich kann beispielsweise sagen, ich möchte 10.000 Euro mit einem bestimmten Projekt einnehmen. Es wäre ein konkretes Ziel. Oder übergeordnet könnte ich sagen, für mich ist Reichtum wichtig, Wohlstand, Erfolg, der sich materiell messen lässt. Also die Werte wären dann eher so zusammengefasste, übergeordnete Ziele. Oder es sind Haltungen. Auch dazu haben wir ja ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe, ich glaube, 2 Folgen gemacht. Haltungen beinhaltet sozusagen alles, was mich in meiner Haltung dem Leben gegenüber ausmacht. Haltungen, die ändern sich im besten Fall nicht abhängig von dem, wie es mir gerade geht, wie ich gerade aufgestanden bin, ob ich hungrig bin oder durstig, sondern die machen mich aus. Mit welcher Haltung bin ich unterwegs? Was ist mir wichtig? Man könnte auch sagen, die Werte sind so etwas wie das innere Gerüst eines selbstwirksamen und sinnerfüllten Lebens. Das, was mir im Inneren Halt verleiht. Auch wichtig, Werte verleihen unserem Leben einen Sinn. Wir haben an der einen oder anderen Stelle in der Podcast-Folge auch mal über Viktor Frankl gesprochen, über die Aufgabe von uns Menschen, ich glaube im Zusammenhang mit dem Thema Salutogenese, dass wir Menschen sinnstiftende Wesen sind. Alles, was in unserem Leben passiert, hat erstmal eine Erfahrungskomponente, das ist erstmal sowas wie ein Reiz vielleicht, der auf mich einprasselt. Was er bedeutet, was er bewirkt, welchen Sinn ich ihm verleihe, das ist meine eigene Leistung. Und damit kommen wir auch zu vielleicht noch einem weiteren, vielleicht zum letzten Punkt, was Werte sind. Sie sind auch das Fundament unserer Freiheit. Wenn ich nur von Instinkten getrieben bin, Reizreaktion, etwas geschieht und ich reagiere darauf, bumm, wie so ein Krokodil beispielsweise, um ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen. Und wir haben ja alle auch in unserem Stammhirn, in unserem Reptiliengehirn noch so im Grunde ein Krokodil in uns. Das hat Territorialverhalten, das beschützt sein Revier und wenn dem was zu nahe kommt, dann schnappt es zu. Wir Menschen, wenn wir ein wertegeleitetes Leben führen, wir spüren dann vielleicht diesen Impuls, weil uns jemand bedroht oder wir uns bedroht fühlen oder weil wir Angst haben, damit jemand nimmt uns etwas weg und haben vielleicht diesen Impuls, spontan darauf zu reagieren. Und dann gibt es hoffentlich ein Wert von Verständnis, von Mitgefühl, von Menschlichkeit, immer mal langsam. Und insofern sind die Werte auch, je klarer ich meine Werte kenne, und das heißt für mich als erwachsenen Menschen, dass ich mich damit auch ein Stück bewusst auseinandergesetzt habe, umso größer ist mein inneres Gefühl und auch meine äußere Wirkung von Freiheit. Ich bin nicht mehr so schnell getriggert. Ich fahre nicht mehr so schnell aus der Haut. Ich kann das mehr steuern. Analog zu dem, welche Haltung ich habe und wie ich mich selbst auch als Mensch begreife.
Markus, du hattest jetzt gerade schon an ein, zwei Beispielen Werte erwähnt, also was das sein kann. Ich fände es schön, wenn du vielleicht noch mal 3, 4 aufzählst, wenn sich jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, ja Mensch, Werte, was ist das denn ganz, was kann das denn ganz konkret sein? Vielleicht mal so 3, 4 Beispiele und vorab, es gibt ja unendlich viele und natürlich muss sich jeder individuell auf die Suche machen, aber vielleicht mal so 3, 4 Beispiele fände ich ganz schön.
Was wichtig ist, es gibt keine per se guten oder richtigen und schlechten oder falschen Werte. Wenn ich jetzt beispielsweise den Weg Wohlstand wähle, ich will viel Geld verdienen, ich will ein ausgeprägt materielles Leben leben, dann ist das heutzutage vielleicht, wenn man so den ökologischen Aspekt und die Ressourcenverschwendung anbelangt, ist das vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und gleichzeitig kann Wohlstand, Erfolg, Ruhm, Macht, das können Werte sein, die einem Menschen irgendwie seinen Lebensweg, an denen er sich orientiert. Genauso Gemeinschaft, Freundschaft, Familie, Mitgefühl oder aber Gesundheit, Nachhaltigkeit, Erfüllung. Ja? Also es sind ideelle Komponenten, die mein Leben ordnen. Und es gibt, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich in der zweiten Folge auch uns noch mal so ein Stück mehr damit beschäftigen, welche Werte wären denn sinnvoll, um in einer Welt wie der unseren sie zu erhalten und auch das Miteinander so zu gestalten, dass es gelingt. Aber grundsätzlich sind Werte alles, was ich mir als übergeordnetes Ziel in meinem Leben aussuche, und es können hunderte von Werten sein. Wir haben, glaube ich, bei uns im One-Training irgendwie eine Liste von 40 oder 50 Werten, die wir dann so als Begriffe in einer Struktur an die Metaplan-Tafel hängen, und die Menschen arbeiten damit und sind natürlich frei, auch ihre eigenen zu ergänzen. Liebe ist zum Beispiel auch ein Wert, Empathie, ja, Nachhaltigkeit. Da ist letztlich der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und sie müssen auch zu mir passen. Das heißt, sie verändern sich im Lauf des Lebens genauso wie ich mich verändere. Also für mich war, um ein persönliches Beispiel vielleicht beizusteuern an dieser Stelle, ich bin jetzt 67. Ich bin dankbar für eine vergleichsweise robuste Gesundheit. Das habe ich mitgekriegt so von zu Hause, von meinen Eltern und von meinem Leben. Und ich musste mich nie um meine Gesundheit kümmern. Die war einfach da. Und dann habe ich letztes Jahr im Spätsommer, im August, ganz überraschend die Erfahrung eines Herzinfarkts machen dürfen oder müssen. Und seitdem ist der Wert Gesundheit, den ich vorher nie auf dem Zettel hatte, die war ja einfach da. Seitdem ist der ganz hoch in meiner Werteagenda. Das ist einer, ich meine, das ist natürlich auch eine Frage des Alters. Ja, je älter ich werde, umso wichtiger ist es, auf meine Gesundheit zu achten und dafür auch etwas zu tun. Seitdem ist Gesundheit einer der Top-Werte, an denen ich mich orientiere, und es hat ganz massive Auswirkungen auf die Art und Weise, wie mein Leben aussieht.
Ja, danke dir für die Beispiele. Und wie Markus schon angedeutet hat, natürlich hat man im Leben erstens verschiedene Werte, die sich verändern. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Und vor allem können es natürlich auch mehrere Werte sein. Das hat sich ja an deinen Beispielen jetzt auch schon angedeutet. Und wenn wir nochmal so zurückgehen zu der Metapher unseres Lebensautos, könnte man ja jetzt sagen, okay, wenn ich meine Werte kenne, dann stehe ich an der Kreuzung und weiß viel eher, muss ich nach rechts, muss ich nach links fahren. Wenn man das jetzt nochmal, ja, so ein Stück ins Leben integriert erklärt, wie würdest du denn sagen, wirken die dann? Also wie sieht es aus, wenn ich dann entweder rechts oder links fahre?
Also das wäre ja dann die Frage der Entscheidung. Und auch so ein Satz, der in meiner oder in unserer Arbeit eine ganz zentrale Rolle spielt: Die Qualität unseres Lebens wird geprägt von der Qualität unserer Entscheidungen. Wir sind nicht von unserem Wesensbestimmung, wir sind nicht Mitläufer, wir sind zwar Herdentiere, insofern Tiere in Anführungszeichen, als wir eine Gemeinschaft brauchen. Aber letztendlich ist unser Leben geprägt von den Entscheidungen: Fahre ich nach links, fahre ich nach rechts, fahre ich vor, fahre ich zurück, bleibe ich stehen, warte ich ab? Und es ist ja bekannt, das wissen ja viele, dass mit Entscheidungen ist oft nicht so einfach. Wie treffe ich Entscheidungen? Wie finde ich die richtige Entscheidung heraus? Wie wäge ich zwischen unterschiedlichen Zielen, die vielleicht alle irgendwie spannend sind oder die etwas mir versprechen, wie wähle ich das Richtige aus? Ich möchte es mal, also insofern sind Werte für die Entscheidungsfindung, die so wichtig ist, unerlässlich. Ich möchte es nochmal gerne vielleicht an diesem Beispiel von mir, was das Thema Gesundheit anbelangt, weil es hat so was Schönes, Plakatives und auch was Inspirierendes für viele Menschen erläutern. Ich war Zeit meines Lebens ein bekennender Warmduscher. Ich konnte am Meer sein, also am Mittelmeer oder einem anderen Meer, und am Strand liegen und überhaupt nicht auf die Idee kommen, ins Wasser zu gehen. Und ich habe so diese Haltung von mir gerechtfertigt oder erklärt mit dem Begriff: Ich bin ein bekennender Warmduscher, Wasser ist super in der Badewanne, wohltemperiert. Seit meinem Herzinfarkt, der ja dann auch die Aufgabe mit sich bringt, dafür zu sorgen, dass die Blutzirkulation und das Herz und so weiter in Zukunft gut unterwegs ist, hat sich das um 180 Grad gedreht. Ich habe irgendwann über Wim Hof gelernt, dass wir 150.000 Kilometer Blutgefäße in uns tragen, also dreimal um die Erde, und dass diese Blutgefäße kleine Mikromuskeln haben, die sich alle bewegen können, wenn sie entsprechend trainiert werden. Und wodurch werden sie trainiert? Durch den Wechsel zwischen Wärme und Kälte. Seit ich das weiß, dusche ich eiskalt und gehe zumindest bis jetzt noch jeden Morgen, auch bei Außentemperaturen von, jetzt im Moment haben wir 7 Grad in Freiburg, fahre ich morgens vor der Arbeit mit dem Fahrrad zum See und schwimme im See. Bei Temperaturen, die jetzt nicht so angenehm sind. Das hätte ich nie im Leben gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, es tut meiner Gesundheit gut. Und so ist auch, sind Werte grundsätzlich, sie beantworten die Frage, wofür? Wofür tue ich etwas? Und wenn ich die Grundlage jeder Motivation, Motivation, also ich brauche ein Motiv. Wenn ich kein Motiv habe, morgens aufzustehen, ich sage, weißt du, ob ich heute Morgen aufstehe oder im Bett liegen bleibe, who cares? Dann bleibe ich vielleicht im Bett liegen. Wenn ich nicht weiß, wofür es sich lohnt, etwas zu tun, wofür es mir wichtig ist, vielleicht auch die extra Meile zu gehen, mich anzustrengen, Spannungen auszuhalten, eine Herausforderung anzunehmen, zu lernen oder zu leben, dann dümpelt mein Leben vor sich hin. Dann fehlt ihm der Drive. Das ist so wie, um nochmal zurückzukommen auf das Auto, ich sitze im Auto und habe den Leerlauf drin. Der Motor läuft vielleicht, wenn es ein Benziner ist, aber der Wagen kommt nicht vom Fleck, weil ich ja gar nicht weiß, ja, wohin denn? Unsere Intention, unseren Fokus, ja, um entschlossen und zielgerichtet zu handeln, der wird bestimmt entweder von unseren Wünschen und Bedürfnissen, nur die ändern sich ja ständig, von unseren Gefühlen. Oh, ich habe jetzt Lust, das zu machen. Oh, nee, jetzt habe ich Lust, was anderes zu machen. Oh, ich weiß es nicht. Wenn ich klare Ziele formuliere, wenn ich klare Werte habe, dann kommt da ein ganz anderer Drive rein, eine ganz andere Zielstrebigkeit. Und was auch ganz wichtig ist, ich meine, das wissen wir alle, auch Rom ist nicht an einem Tag erbaut und nicht alles gelingt sofort und vieles dauert länger und vieles ist anstrengender, als ich mir das vielleicht so in dem ersten Flash von Begeisterung vorstelle. Das heißt, das Umgehen mit Unwohlsein, das Umgehen mit Frustration, die Toleranz Frustration gegenüber oder auch das Umgehen mit kognitiver Dissonanz, dass etwas sich anders darstellt, als ich mir das vorgestellt habe. Und was mache ich denn jetzt? Das Unabhängigsein von Stimmungsschwankungen, von wechselnden inneren Zuständen und Gefühlen, die wir alle haben und die dann, wenn sie unser Leben bestimmen, dazu führen, dass es vielleicht recht kunterbunt ist, aber nicht wirklich zielstrebig. All das wird durch ein Gerüst von Werten, die ich entweder übernommen habe von meinem Umfeld, in das ich hineingeboren bin, wurde, oder aber beziehungsweise und dann, wenn ich als erwachsener, heranwachsender Mensch, das beginnt meistens so in der Pubertät, wenn die Eltern komisch werden, wenn die großen Vorbilder, die alles toll machen, für mich so ein Stück vom Sockel stürzen und ich anfange, mir selber Orientierungen zu erarbeiten. Je mehr ich das tue, umso zielgerichteter, umso kraftvoller, umso fokussierter wird mein Leben.
Ja, Markus, du hattest gerade schon eine oder zwei Andeutungen gemacht. Was wir natürlich euch auch mitteilen möchten und erläutern möchten, ist, wie entstehen denn überhaupt unsere Werte? Also wir kommen ja nicht auf die Welt und haben die schon, sondern wie du gerade schon sagtest, wir erlernen sie zunächst natürlich von den ersten Vorbildern, meistens die Eltern. Magst du dazu noch mal ein bisschen ausführlicher was sagen, Markus? Wie geht's dann weiter mit den Werten? Wie kriegen wir die? Wie lernen wir die?
Da Werte ja etwas Komplexes sind, ist die komplexeste Lernform, wo ich also Zusammenhänge gewissermaßen im Paket erlerne und übernehme, ist das Lernen am Modell. Wenn meine Eltern ein wertegeleitetes Leben leben, das heißt, wenn sie über ein hohes Maß an Lebenskompetenz und auch an vorbildlicher Lebenskompetenz verfügen, dann übernehme ich als Kind erstmal das, was sie mir vorleben und erwerbe damit gewissermaßen, ohne dass ich mich da bewusst mit auseinandersetze, die Werte meiner Eltern. Eltern, Großeltern, Geschwister, soziales Umfeld. Was ist ihnen wichtig? Was leben sie mir vor? Welche Leitsätze geben sie mir mit? Also ein Satz meiner Mutter zum Beispiel war, Lügen haben kurze Beine. Wie oft habe ich das gehört? Und von daher ist so das Thema Aufrichtigkeit, das ist mir durch diesen Satz meiner Mutter, oder sagte, wenn Menschen lügen, dann haben sie unter Umständen so ein L auf der Stirn. Das können sie selbst nicht sehen, aber das sehen andere. Ich wollte nicht, dass ich ein L auf der Stirn habe. Ja? Oder mein Vater, der sagte, wer A sagt, muss auch B sagen. Konsequenz. Oder quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Mitgefühl, Empathie. So habe ich ein ganzes Set von Leitsätzen, die mir meine Mutter, die damals ein Vorbild war, mein Vater, der damals ein Vorbild war, immer wieder mal so eingestreut haben. Und ich dachte, oh ja, okay, so ist das. Dann gibt es natürlich kulturelle und unreligiöse Einflüsse. Ja? Also was sind so die nächsten Sozialisationsinstanzen in unserem Leben nach den Eltern? Die Gemeinschaft, in der ich bin, bei mir war das die katholische Kirchengemeinde, die KJG oder die Religion, die Geschichten aus der Bibel. Ich habe letztens, wir nehmen das ja Anfang Dezember oder Ende November 2023 auf und aktuell ist ja dieses grauenhafte Erleben im Nahost, ja, Israel, Palästina, der Krieg. Der Antisemitismus auch bei uns, was mich echt erschrickt, wie weit wir schon wieder gekommen sind, dass dieses nie wieder, die Angst vor Juden in Deutschland. Und ich habe letztens bei Markus Lanz Omid Noripur, einen der beiden Vorsitzenden der Grünen, der in Teheran geboren ist und die ersten 12 Jahre in Teheran gelebt hat, gehört und er sagt, bei uns in Teheran in der Schule, jeder Schultag begann damit Tod den Juden. Die Kinder haben das gehört, sie wussten gar nichts damit anzufangen. Aber so dieser Antisemitismus, dieser Judenhass, das wurde in Teheran in der Schule gepredigt. Und er sagt, ich bin erst, nachdem ich hier nach Deutschland gekommen bin, habe ich zum ersten Mal von dem Holocaust, von der Shoah gehört. In Teheran habe ich gelernt, Tod den Juden. Also diese Einflüsse, die wir einfach erleben, die uns vorgelebt werden von den Großen, von denen, die unsere Orientierungspunkte sind, ist eine wichtige Instanz, wie unsere Werte entstehen. Und dann natürlich mehr, wenn wir selber anfangen, uns mit der Welt darüber hinaus auseinanderzusetzen, Romanfiguren, historische Vorbilder. Meine ersten Bücher, die ich so als Jugendlicher gelesen habe, waren viele Bücher von Karl May, die Männerfreundschaft von Winnetou und Old Shatterhand hat mich total inspiriert, die Werte der, damals sagte man Indianer, durfte man das auch noch sagen. Oder dann halt historische Vorbilder, die man sich wählt. Ja. Wie oft habe ich diesen Film Gandhi gesehen? Ich glaube 20 Mal. Die Biografie von Nelson Mandela oder von Obama. Also wir haben einen ganzen Pool an Möglichkeiten, uns zu dem, was uns in unserem Elternhaus vorgesetzt wird, uns zu orientieren an Menschen und an deren Lebensweise und an deren Werten. Und was in der heutigen Zeit dazu kommt, Und was durchaus sehr problematisch ist, ist die wertebildende Instanz über TikTok, Insta, Social Media, Influencer und die Art und Weise, wie das auch gezielt von Akteuren, von Regierungen, von politischen Gruppen genutzt wird, um junge Menschen, die sich dort aufhalten, mit Informationen und mit Botschaften und auch mit Werten zu versorgen, die eine bestimmte politische Agenda verfolgen und die allesamt häufig auch Fake News sind. Ich habe gestern ein Video gesehen von Annalena Baerbock, wie sie auf Insta redet darüber, dass die Regierung jetzt beschlossen hat, Steuer auf Pfandflaschen zu erheben, dass man die Belege bei der Steuererklärung abgeben muss. Und also es war alles komplett erfunden, um damit das Bürgergeld zu finanzieren und die Geflüchteten zu alimentieren. Das wurde mit Deepfake, das ist ein geskripteter Text, die Stimme von ihr wurde gesampelt, das gibt man ein in den Computer und du siehst das und denkst, was erzählten die da für einen Quatsch? Und die Jugendlichen sehen das und glauben das häufig oder denken zumindest, na, das könnte aber auch durchaus eine Idee sein von denen. Also diese Möglichkeit der Beeinflussung und der Manipulation und des Transportierens von Werten, die ganz gefährlich sind, die gab es in meiner Jugend noch nicht. Die gab es auch in deiner Jugend noch nicht. Die gibt es heute massenweise. Und das ist gerade für die jungen Menschen in einer Zeit, wo sie Werte bilden und noch häufig überhaupt nicht über die Medienkompetenz verfügen, zu sagen, das ist sicherlich gefaked. Ganz gefährlich.
Ja, da kann ich dir nur recht geben. Zugleich ist es, also das überwiegt zwar nicht, manchmal ist es auch, auch schön für junge Menschen, sie können sich überhaupt an irgendwas orientieren. Also es gibt ja auch, sag ich mal, gute Influencer und Influencerinnen, muss man jetzt auch mal sagen, aber gerade das mit der künstlichen Intelligenz ist einfach was mich auch sehr, sehr, sehr beunruhigt. Markus, vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei dem Punkt, wenn sich Menschen, die uns hören, jetzt fragen, Mensch, boah, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was sind denn meine Werte oder wie komme ich dahin? Dann wäre ja jetzt so der erste Schritt, sich vielleicht genau damit mal auseinanderzusetzen. Was habe ich eigentlich so gelernt? Wie waren denn meine Vorbilder so? Wie kann ich das denn noch rausfinden, was meine Werte sind, beziehungsweise welche Werte meine eigenen sind und in Wirklichkeit zu mir passen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, Kirsi. Also wir brauchen so etwas, man könnte vielleicht sagen, wie eine erwachsene Kompetenz, uns kritisch, auch selbstkritisch, auch prüfend, auch fragend mit den Motiven unseres eigenen Handelns und auch mit dem, was uns beispielsweise von unseren Eltern vorgelebt worden ist, auseinanderzusetzen. Das heißt, ich kann meine Werte nicht ermitteln, wenn ich keine Fragen stelle, auch mich nicht selbst reflektiere, wenn ich nicht wahrhaftig prüfe und hinterfrage, Mensch, ich habe das und das jetzt gemacht, ich habe die und die Entscheidung jetzt getroffen oder ich würde die Entscheidung gerne treffen. Wieso eigentlich? Was steckt denn da dahinter? Und wenn es dann in einem weiteren Schritt so darum geht, so die passenden Werte zu finden, so eine Metapher, die mir dazu eingefallen ist, ist, wenn ich beim Optiker eine Brillenbestimmung mache und ich habe dann so ein Gestell auf der Nase und er setzt mir da irgendwie eine Linse rein und sagt, so besser oder so besser. So besser oder so besser. Das ist also dieses Gegeneinanderstellen, Gegeneinanderabwägen, welche Einstellung, welche Haltung, welche Zielrichtung, ja, würde denn passt zum einen besser für mich und passt besser zu dem, wo ich hin will. Also ich gestehe jetzt, um nochmal dieses Beispiel aufzugreifen von mir, von dem Wandel vom Warmduscher zum, ich will nicht sagen Eisbader, so weit bin ich noch nicht, aber wer weiß, ja? Überwindung kostet das schon. Angenehm ist es zumindest am Anfang nicht. Und ich esse gerne Schokolade, ich esse gerne süß, könnte ich den ganzen Tag. Gesund ist das nicht. Das weiß ich, das muss ich mir vergegenwärtigen oder mir mich von anderen, von meiner Frau beispielsweise, darauf aufmerksam machen lassen und auch bereit sein, die Spannung zwischen dem, was ich vielleicht unmittelbar wollen würde, was mir so taugt, und dem, was ich weiß, was gut wäre für mich oder für eine bestimmte Aufgabe, bereit sein, diese Spannung auch auszuhalten. Eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Ich will alles, und zwar sofort, aufzuschieben für eine spätere Belohnung. Also das sind Qualitäten, die ich vielleicht so als Kind oder auch in meinen frühen Lebensjahren noch nicht so zur Verfügung habe, die ich erst erlernen muss. Und es ist ja auch so, dass ich als Kind oder als Jugendlicher, würde ich sagen, das sage ich auch oft, wenn junge Menschen, mit denen ich arbeite, zu früh beispielsweise schon von ihrer Erfüllung reden und ich möchte irgendwie etwas in der Welt bewegen und ich möchte Spuren hinterlassen und mein erster Job, der soll gleich irgendwie meiner tiefsten inneren Erfüllung dienen. Und ich sage, Mensch, mach doch erstmal Erfahrungen. Make it easy. Am Anfang geht's darum zu lernen, am Anfang geht's darum, Erfahrungen zu sammeln und die Erfahrungen auszuwerten. Das Auswerten, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das ist ja auch so ein Satz, den wir immer wieder nutzen. Leben bedeutet Erfahrungen machen und je jünger ich bin, umso mehr ist es auch angesagt zu sagen, weißt was, ich nehme das alles mal mit. Ich mache mir auch keinen großen Kopf, ich werde das hinterher aus und fange dann an einem bestimmten Punkt an, zu gucken, wo führt mich eine bestimmte Einstellung, ein bestimmtes Verhalten hin? Passt das zu mir? Will ich das? Oder wäre vielleicht eine andere Haltung nicht passender, sowohl für mich, für meine Persönlichkeit, als auch für meine Ziele im Leben? Also so, das macht's natürlich auch ein bisschen herausfordernd, weil es erfordert innere Arbeit. Mir fallen die für mich passenden Werte in meinem Erwachsenenleben nicht einfach wie die reifen Äpfel oder Kartoffeln oder sonst etwas in den Schoß. Da muss ich was für tun. Und das ist Arbeit. Und das ist eine Arbeit, die irgendwann mal anfängt, wenn ich das von meinen Eltern vorgelebt gekriegt habe, dann wachse ich da hinein. Wenn die Eltern nicht so sehr werteorientiert und wertegeleitet gelebt haben, dann muss ich mir das später selber erarbeiten und dann Erfahrungen damit machen, bevor ich spüren kann, besser wäre das.
Markus, wenn man das Ganze jetzt nochmal ja, in konkreten Fragen formulieren würde oder auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sowas haben könnten wie, Mensch, wie gehe ich denn jetzt vor, um wirklich meinen Werten auf die Spur zu kommen und mein eigenes Gerüst dafür zu haben? Was wären da hilfreiche Dinge und Fragen?
Eine Frage, die ganz am Anfang steht oder stehen könnte, ist, wer sind denn die Vorbilder und welche Botschaften und Erfahrungen haben mich von ihnen in meinem Leben geprägt? Und auch, wie haben sie mich geprägt? Welche Werte haben sie mir konkret vorgelebt? Und wie sehr haben diese Werte mich inspiriert? Es unterstellt natürlich, das ist das Best Case, dass die Menschen, um die es geht, auch das ein Stück modelliert haben und nicht einfach nur durchs Leben getaumelt sind. Wenn ich so meine Eltern vielleicht nochmal angucke, also meine Mutter hatte ein großes soziales Engagement in der Gemeinde und in der Kirche. So das Mitgefühl mit Schwachen und Hilfsbedürftigen, das war so etwas, das war ihr einfach gegeben. Oder die Geschichten, die sie auch so aus dem Kriegsende, meine Mutter ist 29 geboren und sie hat durchaus oft, also als Kind habe ich viele Geschichten so von ihr von nach dem Krieg gehört und dann hat sie beispielsweise erzählt, wie sie, auch wenn das gefährlich war, den russischen Kriegsgefangenen, die in einem Lager bei uns in der Nähe von meinem Heimatdorf waren, wie sie denen Brot zugesteckt haben oder sowas, weil das ja auch Menschen sind und die hungern und das war für sie etwas, was sie selbstverständlich gemacht hat. Und das hat mich natürlich geprägt. Ja, da habe ich gemerkt, okay, das ist, meine Mutter war mir wichtig. Ihr, das, was sie gelebt hat, das, was sie mir vermittelt hat, war ihr wichtig, war mir wichtig. Und so habe ich ganz auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise Mitgefühl, das Engagement für Menschen in schwierigen Situationen oder Lebenslagen, die Unterstützung von Menschen, die in Not sind, für mich als etwas Wertvolles erfahren, als etwas Wichtiges erlernt. Und das ist ja bis heute in meiner Arbeit eine wichtige Komponente. Ja? Und ich habe ja vorhin auch benannt, dass es wichtig ist zu gucken, dass die Werte auch für mich und für meine Persönlichkeit passen. So um die 40er Jahre in meinem Leben kam über eine Freundin ein Millionär in mein Leben. Der gehörte so zum Freundeskreis und war auch damals in unserer Arbeit im One irgendwie präsent. Und der sagte immer, Markus, Minimax. Minimaler Aufwand, maximaler Gewinn. Und obwohl ich ihm irgendwie gesagt habe, du, das ist nichts für mich, es passt nicht zu mir, kann ich nicht verhehlen, dass ich mich davon halt auch ein Stück habe inspirieren lassen und plötzlich so eher die Dollarzeichen in den Augen hatte. Das war zu einer Zeit, wo ich auch zum ersten Mal mit meiner Arbeit erfolgreich gewesen bin, so richtig. Es hat im Desaster geendet, für mich ganz persönlich. Und als ich das dann gemerkt habe, dass das kein Weg war, der für mich stimmt, war ich schon voll in der Lebenskrise drin und hatte eine ganz, ganz wichtige Transformationsphase, die auch sehr schmerzhaft war und sehr wichtig war. Und in der ich mich am Ende wieder darauf besonnen habe, dass für mich etwas anderes passt. Und das ist bis heute beispielsweise in der Preisgestaltung, in unserer Arbeit, in der Art und Weise, wen nehmen wir auf und welche Ziele setze ich mir oder auch, wie ist es, wenn ich an meinem freien Wochenende, wenn ein Klient in Not ist und sage, ja, gut, dann gucke ich, dass ich für ihn oder für sie irgendwie mir eine Zeit einräume, auch wenn es von das ist für mich selbstverständlich, so wie es für meine Mutter selbstverständlich war. Von ihr habe ich das gelernt. And it works for me. Mein Vater für den war so Verlässlichkeit, Treue, Aufrichtigkeit eine ganz, ganz wichtige Haltung im Leben. Ja, er hatte ein hohes Ehr- und Gerechtigkeitsgefühl. Er war sehr kritisch gegenüber Opportunisten, gegenüber Gewinnstreben, gegenüber politischen Ränkenspielen, damals als die FDP die Koalition verlassen hat mit Helmut Schmidt, sagt er, die FDP ist die Hure der Nation und war da richtig aggro. Und diese Haltung, die ist auch ein Teil von mir. Ich bin auch ein Kämpfer für Gerechtigkeit, für Wahrhaftigkeit. Ich kann dafür auch durchaus mal etwas übers Ziel hinausschießen. Das gelingt, das ist mir auch schon passiert. Ich lerne, aber dieser Teil, so eine Art Freiheitskampf, das ist das, was ich von meinem Vater übernommen habe. Das sind so, das wäre so eine Ableitung von dem, was habe ich erlebt und wie findet sich das in meinem eigenen Leben wieder. Und dann kann ich natürlich als nächstes mir mein Leben angucken, entweder meinen Beruf oder mein privates Leben und sagen, ja, was sind denn für mich die Werte, die wichtig sind? Und die werden erstmal vielleicht nicht unbedingt über mich hereinpurzeln, sondern da forsche ich ein Stück danach und sage, wie könnte ich denn diese Seite von meinem Verhalten, die ich vielleicht instinktiv ausübe, was könnte denn da ein Motiv dafür sein? Wie konsequent bin ich in der Umsetzung von diesen Werten? Ja? Wie nachhaltig bin ich damit? Welche Auswirkungen haben die Entscheidungen, die ich aufgrund dieser Werte getroffen habe? Ich habe gerade eben das Beispiel Minimax genannt. Die Auswirkungen waren für mich katastrophal. Es gibt andere, die sagen, ich will in allererster Linie mit meiner Arbeit, mit meinen Talenten ganz viel Kohle machen. Das mag für sie stimmen. Für mich würde das nicht stimmen. Ich würde einen Teil von mir verraten. Und wenn ich merke, dass ich so in meinem eigenen unmittelbaren sozialen Umfeld, etwa in meiner Herkunftsfamilie, wenig Werte orientierende oder Werte inspirierende Vorbilder habe, ja, dann suche ich mir welche. Dann suche ich mir Menschen, die vielleicht etwas verkörpern, was ich toll finde, bei denen ich in irgendeiner Form in die Lehre gehe. So, was ist denn denen wichtig? Nach welchen Werten leben die denn? Und dann gucke ich mir das ab. Oder aber, beziehungsweise und, was halt auch immer eine ganz, ganz wertvolle Quelle von Inspiration ist, gerade in der heutigen Zeit, wo ich ja mich mit der ganzen Welt beschäftigen kann, Persönlichkeiten, historische Persönlichkeiten, aktuelle Persönlichkeiten. Wie wirken die auf mich? Wonach leben die? Ich habe jetzt in der letzten Woche eine Doku gesehen über Margot Friedländer, eine 102-jährige, die älteste noch lebende Holocaust-Überlebende. Unfassbar beeindruckend. Oder jetzt vorgestern bei Markus Lanz, ein 90-jähriger Halbjude, der aus seinem Leben erzählt hat und der noch mit 90 in die Schulen geht und Vorträge hält und sagt, wenn jemand, der meinen Vortrag hört über mein Leben, über das, was im Dritten Reich passiert ist, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Von den jungen Leuten macht niemand sein Kreuz bei der AfD. Und deshalb gehe ich dahin. Mittlerweile ist dieser Mann, sagt er, wenn ich heute in Schulen gehe, ich sehe nur Polizisten, weil ohne Personenschutz geht das gar nicht. Wenn ich mir sowas anhöre, oder auch Gerhard Baum letztlich, der 90-jährige FDP-Politiker, oder der alte Altbundespräsident Joachim Gauck, ich persönlich sauge das auf und denke, boah, guck, das ist doch mal eine Inspiration. Und dann mit meinen 67 denke ich, okay, jetzt guck mal, dass du gesund bleibst. Und dass du das, was du vermitteln kannst, vielleicht auch noch vermitteln kannst, wenn du 90 bist. Also da kann ich mir ganz viel zusammensammeln an Inspiration, kann das aufnehmen, kann es auswerten, kann davon lernen und kann das zu meiner eigenen Orientierung nutzen.
Ja, und das finde ich nochmal ein wichtiger Punkt, den ich nochmal kurz aufgreife. Du hast es jetzt anhand von deinen Eltern mit ganz schönen Beispielen unterfüttert und hast dann aber eben auch gesagt, naja, das ist eben nicht immer so. Und auch sich von den Dingen frei zu machen, wie man es eben nicht haben möchte. Ne? Also der eine Weg, den du gerade dargestellt hast, ist, Menschen zu finden, wo ich sage, wow, die sind eine Inspiration. Vielleicht sind es die eigenen Eltern, aber eben auch gegenteilig zu sagen, okay, wie will ich auch nicht sein? Das finde ich auch ganz wichtig für die Wertefindung. Ja, Markus, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie ja letztendlich auch wie arbeitsreich es ist, seine Werte im Leben zu finden und sie auch letztendlich ja immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen. Also auch das finde ich wichtig zu erwähnen, hattest du auch gesagt, die Werte verändern sich über das Leben und auch sich Zeit und Geduld dafür zu geben, sie überhaupt erstmal zu finden. Ich glaube, es ist nie zu spät und wir lernen ja auch über Erfahrung und Fehler, auch das haben wir erörtert. Was winkt uns denn sozusagen als Geschenk oder als Leckereien des Lebens, wenn wir da gut aufgestellt sind mit dem Thema eigene Werte?
What's the benefit?
Genau.
The benefit is huge. And the costs umgekehrt auch. Ja? Ich habe in meinem Kapitel über Werte in dem Buch Leben verstehen, Handbuch für ein erfülltes Leben, habe ich so mal gegenübergestellt, wie unterscheidet sich denn ein werteorientiertes Leben? Also wie wird ein Mensch, der nach Werten lebt, wie wird der wahrgenommen? Woran erkenne ich den? Und in Abgrenzung dazu, wie sieht jemand aus, oder nicht jetzt rein optisch, sondern von seinem Leben, von seinem Verhalten, für den Werte keine große Rolle spielen. Und ich glaube, an dieser Gegenüberstellung, die natürlich jetzt so ein bisschen idealtypisch ist, ja, die Wahrheit ist meistens irgendwo in der Mitte, ganz klar, aber an dieser Gegenüberstellung, glaube ich, wird der Nutzen eines wertegeleiteten Lebens und auch der Schaden eines Lebens, in dem ich sage, weißt du was, ist mir alles zu kompliziert. Ich mache einfach, was ich fühle. Ich lebe aus dem Bauch. Ja? Ich glaube, daran wird das schön deutlich. Und ich fasse das mal so ein Stück zusammen, das, was etwas ausführlicher auch in dem Buch beschrieben ist. Also Menschen, die sich einem werteorientierten Leben verpflichtet fühlen, also die sagen, hey, das ist eine Pflicht, das ist etwas, was mir wichtig ist, die treffen ihre Entscheidungen zumeist auf einer klaren und selbstbestimmten inneren Grundlage. In wichtigen Lebensbereichen handeln die nicht einfach irgendwie so beliebig, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt, sondern sie treffen ihre Entscheidungen mit Bedacht und handeln überlegt. Sie haben meistens auch so etwas wie eine klare und verlässliche Haltung und Position. Sie stehen für etwas, sie verkörpern etwas, sie orientieren sich an Wertvorstellungen, die sie für sich selbst erarbeitet haben und geprüft haben und sind viel weniger anfällig so für dieses, naja, was sollen denn die anderen denken? Sie haben ihren eigenen inneren Wertekompass. Das heißt, sie handeln auch in der Regel zielstrebig, verlässlich. Ja, auch sie haben Gefühls- und Stimmungsschwankungen, aber die wirken sich nicht so unmittelbar in ihrem Verhalten aus. Sie haben gelernt, diese Spannungen auszuhalten. Dann, wenn es für die Verwirklichung ihrer Ziele und ihrer Anliegen wichtig ist. Was sie auch nicht machen oder nicht so oft machen, ist, dass sie irgendjemand anderen für ihr eigenes Ungemach verantwortlich machen. Vorwürfe, Schuldzuweisungen, ja, Wer daran schuld ist, dass es mir so und so geht, dass das und das nicht gelingt, das ist ja mittlerweile auch gerade bei uns in der heutigen Zeit fast schon sowas wie ein Volkssport geworden. Ja? Was den Antisemitismus anbelangt, sind es seit Generationen, seit Ewigkeiten die Juden. Furchtbar. Ja? Und ansonsten gibt es die Regierung oder die Nachbarn oder Vorschriften oder dies oder das. Jemand, der ein wertegeleitetes Leben führt, der weiß, ich habe eine Eigenverantwortung. Ich habe ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit. Ich kann vielleicht nicht alles verändern, aber ich kann genug verändern, um aus jeder Erfahrung, egal wie sie aussieht, das Beste zu machen für mich. Und ich weiß, das ist auch so eine schöne Haltung oder so ein schöner Gedanke, den man sich zu eigen machen kann bei Dingen, die passieren, zu sagen, naja, es wird für irgendwas gut sein. Ich weiß vielleicht noch nicht genau für was, aber ich gehe mal davon aus, dass das, was mir widerfährt, selbst wenn es unangenehm ist, belastend ist, dass da ein Wert drin steckt und ich suche danach. Diese Lebenseinstellung, diese grundsätzliche Haltung verleiht ihnen so etwas häufig wie so eine natürliche Autorität. Nicht dicke Hose, großes Maul, sondern sie strahlen das aus, ein stabiles und gesundes Selbstwertgefühl. Und sie sind häufig für andere auch ein Vorbild. Sagen, hey, wie machst denn du das? Ist ja toll. Und häufig ist dann so, dass die Menschen sagen, ja, ich bin einfach so. Dass sie gar nicht das Gefühl haben, dass sie etwas Besonderes verkörpern, weil das ist das Gerüst ihrer Persönlichkeit. Sie sind beharrlich und ausdauernd, ihre Motivation ist hoch, Irritationen, Rückschläge, Misserfolge machen ihnen nicht so viel aus, sondern es sind Lernerfahrungen, wo sie sagen, okay, irgendwas werde ich daraus lernen und weiter geht's. Und häufig ist auch so, dass diese Menschen im Rückblick für ihre Lebensleistungen gewürdigt werden. Selbst wenn sie zum Beispiel in der Zeit ihres Lebens dafür kritisiert worden sind. Für mich, ich bin ja auch ein politisch denkender Mensch, ist Helmut Schmidt so jemand, der damals sein Amt geopfert hat als Bundeskanzler, weil er die NATO-Nachrüstung angeschoben hat und die Pershing 2 und SS-20 und so riesige Friedensdemos auf dem Bonner Hofgarten. Ich war nicht dabei. Und Schmidt musste zurücktreten und wurde als Kriegstreiber verhetzt letzten Endes. Und dann hat man ein paar Jahre später festgestellt, dass genau diese Haltung von ihm dazu beigetragen hat, dass der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist. Also währenddessen wurde er dafür kritisiert und im Nachgang hat man ihn als weisen, vorausschauenden Staatsmann dafür gewürdigt. Also das wären so ein paar Kennzeichen eines werteorientierten, wertegeleiteten Lebens und eine Antwort auf die Frage, wofür lohnt es sich, mich mit diesen nicht ganz einfachen Themen auseinanderzusetzen. Und ein Leben, in dem Werte keine große Rolle spielen, wie sieht das aus? Das Leben folgt Stimmungen, Gefühlen, Launen. Es versprüht vielleicht am Anfang oder von außen betrachtet so eine Aura von boah, Lebendigkeit, da ist immer was los. Aber wenn du genauer hinguckst, sind die Menschen manchmal oft eher depressiv, unstet, ängstlich. Und sie sind insbesondere für die Menschen, die an ihnen nahe dran sind, meistens ziemlich anstrengend und ziemlich belastend. Sie tun sich schwer mit Entscheidungen. Sie sind vielleicht immer auf der Suche nach der richtigen Entscheidung und treffen gar keine. Oder sie treffen eine und kaum haben sie sie getroffen, sind sie schon wieder nicht sicher, ob es die richtige war. Sie sind leicht durch Feedback von außen zu verwirren. Sie hängen ihr Mäntelchen in den Wind, weil die innere Stabilität fehlt. Spannung auszuhalten, eins der Kennzeichen eines erwachsenen Lebens, fällt ihnen häufig schwer. Und sie haben eher so eine Lebenshaltung von Kindern. Enttäuschungen, Misserfolge, Rückschläge finden viel häufiger statt. Und oft wirkt es so von außen, als wäre vieles einfach dem Zufall geschuldet, aber nicht einer eigenen, zielgerichteten Lebensweise. Und die machen halt dann oft auch andere dafür verantwortlich, für das eigene Missgeschick. Die sind schnell dabei zu sagen, und du bist schuld, und der hat dies, und sie hat das. Ja, fühlen sich oft so in der Rolle eines Opfers, ja, dem die anderen und die Welt übel mitspielt, fühlen sich schnell missverstanden und abgelehnt, weil sie selbst nicht zu sich stehen, weil sie gar nicht sagen könnten, was sie an sich selbst für wertvoll und lebenswert erachten. Und Freunde und Menschen, die ihnen nahestehen, die ertragen das oft mit so einer Mischung aus Mitleid und Ablehnung. Und wenn ich das so, ich meine, das sind jetzt zwei etwas prononcierte Gegenüberstellungen, kann ja jeder von unseren Hörern sich auch mal so ein Stück dran, Mensch, wo würde ich mich denn da so einordnen? Und was erkenne ich denn so bei mir? Und wie hängt das, was ich so vielleicht bei mir erkenne, mit dem Thema ich und meine Werte und auch die Bereitschaft, mich damit auseinanderzusetzen, zusammen?
Ja, Markus, ich schaue auf die Uhr und stelle fest, ist die Zeit schon wieder dahin geronnen, kann man fast sagen. Es war sehr, sehr kurzweilig. Was ich zu Beginn tatsächlich vergessen habe zu sagen, wir haben uns dazu entschieden, über das wichtige Thema Werte 2 Folgen zu machen. Markus, was erwartet denn die Menschen da draußen in der 2. Folge zu diesem Thema?
Na, wir steigen noch ein Stück tiefer ein. Was jetzt haben wir uns beschäftigt, so mit den psychologischen Zusammenhängen und auch mit dem einzelnen Leben. Ja. Werte, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt per se keine guten und schlechten, keine richtigen und falschen. Natürlich ist, was das Zusammenleben der Menschen anbelangt, was so die gesellschaftliche Aufgabe von uns Menschen auch anbelangt, ist es schon auch wichtig, so ein Stück den Blick über den Tellerrand zu wagen und sich zu fragen, Mensch, welche Werte sind denn etwa für ein sozial kompatibles, erwachsenes Leben in der heutigen Zeit, in dieser krisenhaften Zeit. Welche Werte wären denn dafür hilfreich und sinnstiftend? Ja, wir haben ja auch 2 Bücher, wir hatten das, glaube ich, schon mal so benannt, über die wir vielleicht dann auch nochmal eine eigene Folge machen. Einmal dieses Buch Zusammen, wie wir durch Gemeinsinn globale Krisen meistern von Ulrich Schnabel. Und das Buch Im Grunde gut, ein neues Bild des Menschen von Rutger Bregnan. 2 ganz, ganz wichtige Bücher, wo auch ganz viel über Werte gesprochen wird, die das Leben der Menschen unterstützen und wie wir eigentlich sind. Und in der 2. Folge gehen wir auf diese Themen ein Stück mehr ein.
Genau, ihr Lieben, ihr dürft euch also freuen auf eine 2. Folge zum Thema Werte. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, Markus. Ich würde sagen, die kommt noch vor Weihnachten. Was sagst du?
Ich lehne mich mal mit dir aus dem Fenster, Kirsi. Ja, und das sollte machbar sein, dass wir diese 2. Folge noch in diesem Jahr einsprechen, einspielen.
Ihr Lieben, bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt fit, bleibt gesund. Kommt gut durch die ja doch eher herbstliche und etwas düstere Zeit. Geht schön kalt duschen und ich freue mich aufs nächste Mal. Markus, es hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.